Sommerblut trotz Corona. Der Podcast zum Sommerblut Kulturfestival 2020 von und mit Michael Hartke.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast rund ums Sommerblut Festival. Mein Name ist Michael Hartke. 5 Folgen lang frage ich die Macherinnen und Macher von Sommerblut 2020, wie sie es geschafft haben, trotz der Corona-Beschränkungen ein Kulturfestival zu veranstalten. Ich will von den Teilnehmenden wissen, wie es ihnen bei all den veränderten Bedingungen ging, welche Hürden sie überwinden mussten und was sie daraus gelernt haben. Heute, in der 4. Folge, spreche ich mit Kübra Sekin und Konstantin Hochkeppel über Future X Society Lab. Dieser Kurzfilm war eigentlich als Bühnenstück geplant. Das hat aber Corona torpediert. Trotzdem ist aber was Tolles draus entstanden. Ich habe beide aus Termingründen getrennt voneinander gesprochen, deshalb hört ihr diesmal kein zusammenhängendes Gespräch. Thematisch passen die Antworten aber dennoch ganz gut zusammen. Welche Herausforderungen der Regisseur Konstantin und die Schauspielerin Kübra gemeistert haben und wie es war, alleine zu Hause ohne BühnenpartnerInnen zu proben, das hört ihr jetzt.
Hallo Kübra, schön, dass wir miteinander reden können. Erste Frage an jeder, bei jeder Podcast-Folge ist immer die gleiche und zwar, wie geht es dir, seit Corona unser Leben so ein bisschen durcheinander geworfen hat?
Mir geht es sehr gemischt. Also ich habe irgendwie selten so eine konstante Laune, muss ich sagen. Also es ist irgendwie ständig eine Achterbahn der Gefühle. Gerade auch mit der Arbeitssituation. Ich bin Freiberuflerin und da wird natürlich irgendwie gerade noch mal mehr an meiner Existenzsicherheit gerüttelt. Und ich komme damit mal besser und mal weniger besser klar.
Bist du denn hauptberuflich dann Schauspielerin? Oder was machst
genau.
du?
Genau, ich bin freiberufliche Schauspielerin, Performerin und Moderatorin.
Du bist als freischaffende Künstlerin besonders von Corona betroffen und hast jetzt kaum Aufträge. So verstehe ich das.
Ja. Kaum Aufträge stimmt nicht. Ich gehöre zu den Glücklichen, die bisher von Corona noch nicht so sehr betroffen waren, beziehungsweise all die Produktionen, bei denen ich mitgewirkt habe, wurden umkonzipiert auf die digitalen Proben zum Beispiel. Also bisher habe ich toi 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 noch keine großen Einbußen erleben müssen.
Hallo Konstantin.
Wie geht's dir, seit Corona unser Leben verändert hat?
Boah, das ist ja eine krasse Einstiegsfrage. Mir geht's gut. Ich habe mehr zu tun, als ich erwartet hatte seit dem Lockdown. Wir hatten ja das große Glück, dass wir die Theaterproduktion mit dem Sommerblut weiterführen konnten und nicht auf Eis legen mussten, wie das ja bei vielen anderen Projekten der Fall war. Also bei vielen anderen KünstlerInnen, die ja ganze Produktionen nicht realisieren konnten. Bei uns war das Gott sei Dank nicht der Fall. Das heißt, ich hatte eigentlich gar nicht so eine Corona-Auszeit und war eigentlich ständig am Arbeiten, was total gut ist, was schön ist. Mhm. Aber ich merke, dass es mir langsam auch so ein bisschen zu viel wird.
Ja, hast du mehr zu tun als vor Corona?
Gefühlt schon, komischerweise. Ja. Zumal mir unsere Produktion mit dem Sommerblut noch sehr in den Knochen hängt. Das war doch echt eine Knallerproduktion. Wurde es irgendwie durch die Umstellung. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich davon noch nicht erholen können, aber das ist alles Meckern auf sehr hohem Niveau. Ich bin in einer sehr glücklichen Lage. Ich darf mich eigentlich nicht beschweren.
Genau. Okay. Ja, also das heißt, du bist schon wieder in den nächsten Projekten jetzt drin.
Genau, ja.
Bei Future X, darum geht es ja hier in dieser Podcast-Folge, da stand ja am Anfang einiges so auf der Kippe. Wie hast du denn reagiert, als du gehört hast, das Projekt könnte durch Corona gekippt werden?
Ich war sehr traurig. Ich bin auch eigentlich fest davon ausgegangen, dass es nicht mehr stattfinden wird, da wir so ein großes Ensemble waren auch und ich mir nicht hätte vorstellen können, dass man das so schnell alles korrespondenzmäßig organisieren kann, dass das tatsächlich digital stattfinden könnte. Davon bin ich am Anfang überhaupt nicht ausgegangen, bis dann die E-Mail kam, dass das tatsächlich online alles stattfinden wird und wir statt einer Bühnenproduktion einen Film herausbringen werden.
Glücklicherweise haben wir sehr besonnen reagieren können, weil wir ja 4 Menschen bei Kimchi Brot Connection sind und wir wahnsinnig gut als Regulativ der jeweils anderen agieren können. Mhm. So, das ist total schön zu erfahren und das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung für uns, auch nochmal in dieser speziellen Situation so aufeinander bauen zu können. Wir haben uns sowieso, also wir waren sowieso natürlich ständig im Austausch, gerade weil wir kurz vor Probenbeginn oder vor dem geplanten Probenbeginn Vorstellungen in der Studiobühne hatten, die wir dann auch absagen mussten wegen des Lockdowns. Und da war natürlich schon, also schon eine Woche vorher gab es schon die Frage, treffen wir uns, was machen wir, haben wir Abstand? Noch bevor der Lockdown entschieden wurde, kamen auch schon die Anfragen von Ensemblemitgliedern, was ja total verständlich war zu der Zeit, weil das ja alles total in der Schwebe war. Und wir haben dann entschieden, den Probenbeginn erstmal nach hinten zu verschieben, also den physischen Probenbeginn. Dann kam der Lockdown, dann haben wir uns dazu entschieden, die Proben ins Digitale, ins Netz zu verschieben und haben da dann die ganze Materialgenerierung gemacht. Von daher war das eine ganz besonnene Entscheidung und Reaktion von uns Vieren. Wir haben uns da gegenseitig sehr gut aufgefangen. Wir haben uns dann dazu entschieden, von diesem Theaterprojekt komplett wegzugehen und einen Kurzfilm zu machen. Natürlich mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und das war physisch zum Beispiel das Bühnenbild oder das Kostümbild und die 14 Ensemblemitglieder. Aber das war auch natürlich, szenisch unser Physical Theater Ansatz, mit dem wir da rangehen wollten. Pardon, deine Frage, was war deine Frage?
Ursprünglich wollte ich wissen, wer eigentlich auf die Idee gekommen ist, das als Kurzfilm zu realisieren.
Ja, ja. So ausklamüsern kann ich das gar nicht mehr. Ich glaube, das war eine relativ einstimmige Entscheidung. Wir haben alle 4 schon in anderen Kontexten mit Film gearbeitet, mit dem Medium. Ich jetzt besonders eher vor der Kamera und die anderen eher oder und auch hinter der Kamera, in der Regie oder auch in der Produktion. Und in der Choreografie. Ich hatte aber Lust, oder ich hätte auf jeden Fall Lust gehabt, irgendwann mal einen Film zu realisieren. Und da kam diese Gelegenheit ja dann doch irgendwie zum ersten schneller als erwartet, aber auch zum zweiten irgendwie kam das uns ganz gelegen, so tatsächlich dann auch diesen Film zu realisieren. Und es war eine einstimmige Entscheidung. Wer jetzt den Impuls gegeben hat, weiß ich nicht. Es gab so einen Zwischenschritt. Wir hatten die erste Entscheidung war eigentlich, wir machen einen Film und dazu eine Bühnenperformance dann tatsächlich. Und dann haben wir uns aber relativ dazu entschieden, nur den Film zu realisieren.
Also vollständiges Neuland war das nicht für euch. So,
genau.
So hatte ich erst den Eindruck, aber offensichtlich wart ihr da schon einschlägig vorgebildet.
Genau, kam uns, glaube ich, auch ganz gut zu Pass, dass wir alle Einblicke in die Welt des Films, um das mal so auszudrücken, hatten. Und wir konnten schon Erfahrungen sammeln, wussten also, wie das abgeht. Laura selber hat schon mal Regie geführt und konnte total gut zwischen Regie und Kamera auch kommunizieren. Mhm. Laura und ich waren die beiden, die hauptsächlich die Regiefunktion in der Kommunikation mit den Kameramenschen, Barbara Schröer und Tobias Höft, gemacht haben. Dann auf am Set und während Elisa die Choreografien gemacht hat, zum großen Teil, und Christiane sich zum großen Teil um die Dramaturgie und um die Texte gekümmert hat.
Okay, ein super eingespieltes Team und jeder hatte sein Fachgebiet quasi.
Genau, das haben wir dann, haben wir so entschieden, haben wir so aufgeteilt während der Probenzeit. Also dann nach der Entscheidung für Film haben wir uns dann natürlich darüber Gedanken machen müssen, wie jetzt die Aufteilung aussieht, gerade weil ja nicht alle vier ständig in dem Bühnenraum sein konnten und bei dem Film, bei den Drehen dabei sein konnten, also wegen der Personenbeschränkungen und wegen des Abstandes.
Und ihr musstet euch dann quasi auch jeweils abwechseln und ergänzen so ein bisschen.
Genau, ja. Und da war natürlich der große Vorteil, dass wir uns gegenseitig so vertrauen und so, so eine gute Kommunikationsstruktur dann doch innerhalb von Kimchi Brot Connection haben.
Ist das was Neues für dich jetzt gewesen, dass du für einen Film geschauspielert hast oder hast du da schon Erfahrung?
Ich habe schon Kameraerfahrung, mhm. Durch die Moderation, aber auch durchs Schauspielen. Allerdings nicht in diesem freien, kreativen Bereich. Also nicht in diesem Performance-Bereich, sage ich jetzt mal. Mhm. Und schon gar nicht im Physical-Theater-Bereich.
Ja,
das Physical ist sowieso meine Theater. Allererster. Ah. Das war sowieso meine allererste Arbeit im Physical-Theater-Bereich. Und klar habe ich Schauspiel schon Erfahrung und Performance-Erfahrung. Eine Tanzausbildung mache ich auch gerade. Aber Physical Theater war sowieso sehr neu für mich. Und in dem Bereich habe ich das allererste Mal Erfahrung gesammelt.
Wie würdest du denn Physical Theater beschreiben für alle, die den Begriff noch nie gehört haben?
Physical Theater ist für mich, so wie ich ihn jetzt begriffen habe, eine sehr körperliche Arbeit, also eine sehr körperlich ausdrucksstarke Arbeit in Kombination mit Sprechtheater. Genau, ich habe versucht, meinen Körper mehr sprechen zu lassen, in meiner Performance zum Beispiel, was mir nicht so gut gelungen ist, muss ich sagen. Ich habe mich dann schon dabei erwischt, wie ich auch viel mehr verbal gesprochen
ich kann
habe.
Mir jetzt schwer vorstellen, ihr musstet
genau.
Abstand halten.
Ich denke,
ihr habt
das wäre
gesorgt,
noch mal eine andere Erfahrung gewesen,
musstet aber auch
wenn
miteinander
wir mehr Probenzeit
irgendwie
auf
interagieren.
Gehabt hätten,
ich
zusammen
mal an.
Wie
lief das denn?
Connection,
also wir hatten zum Beispiel überhaupt keinen
auch zusammen mit den anderen, nehme ich an.
Genau. Genau, ich denke, das wäre dann, oder berühren konnten, da wäre ich wahrscheinlich näher noch mal.
Das hat, glaube ich, schon mal
echt gut geholfen, ja, auch in diesen Kaffeepausen,
dass man das ständig auf dem Schirm hatte.
Also ich kann mir vorstellen, wenn nicht
einige
Szenen dabei gewesen
verstehe,
wären.
Ja, klar, Physical Theater steckt ja schon drin. Körperlichkeit muss da irgendwie
da
dabei
das
sein.
Dass ich das
und wenn man alleine seinen Körper nur benutzen kann, weil die Abstände eingehalten werden müssen, dann ist da wahrscheinlich noch viel, was einem fehlt. Zu dem richtigen Physical
von Anfang
Theater,
bis Ende
ist.
So genau, unsere also Regeln waren.
Ich durfte da jetzt mal so kurz reinschnuppern, würde ich sagen.
Hat
ein
sich das auch gar nicht so
ja.
weird angefühlt.
Aber ihr wart okay. ja
für mich
trotzdem
persönlich,
beim Film zumindest. Nicht ganz alleine. Also ihr habt in Kleinstgruppen, glaube ich,
hat sich natürlich
ihr,
eingespielt irgendwie
in Barnes Crossing dann aufgeteilt, eingeteilt. Mhm. Gut. Da lief dann schon Interaktion zwischen euch und wie muss ich mir das vorstellen in Corona-Zeiten? Wie habt ihr miteinander gearbeitet? Wie lief das mit dem Team?
Genau, wir wurden wirklich, das war alles so unfassbar gut organisiert. Nochmal danke an das Organisationsteam. Wir wurden in kleine Gruppen aufgeteilt. Es gab einen Drehplan. Es gab Masken, die zur Verfügung gestellt worden sind, Desinfektionsmittel. Auch vom Kostüm wurden uns Kisten zusammengepackt mit unseren Kostümen und mit Make-up und alles drum und dran. Unsere Kostümbildnerin hat in Berlin gesessen und hat die Anprobe quasi mit uns dort über Zoom gemacht. Das war auch super witzig, muss ich sagen. Also es hat super gut funktioniert. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass da echt viel hätte schief laufen können. Und das ist es aber gar nicht. Und das war so ein gutes Gefühl einfach. Man hat sich als Spielerin hat man sich echt sicher gefühlt dort. genau, und in diesen kleinen Gruppen haben wir vorab schon die Planung bekommen, welche Szenen erarbeitet werden, erprobt werden. Wir hatten wirklich nicht viel Probezeit. Genau, und dann gab es halt diese Probensituation, entweder in Zweierkonstellationen oder mit mehreren diese Choreografien zu erarbeiten, auch immer schön mit Abstand. Und da hat aber wirklich jede oder jeder von uns selber eine Verantwortung übernommen. Und da musste jetzt keiner stehen und mit dem Zeigefinger irgendwie uns ermahnen oder so, sondern jeder hat irgendwie diese Situation zu seiner eigenen Verantwortung auch irgendwie gemeistert.
Also die krassesten Herausforderungen lagen natürlich darin, dass wir uns nicht anfassen durften und dass die Ensemblemitglieder sich nicht anfassen durften und den Abstand einhalten mussten. Gerade bei Physical Theater, wo es ja nicht nur um den Körper, um den eigenen Körper geht, sondern auch um den Umgang mit dem anderen Körper, war das schon, mussten wir schon uns immer wieder aktiv daran erinnern, so, hier muss der Abstand eingehalten werden und hier darf sich nicht berührt werden. Und nein, das können wir nicht machen wegen Corona. Und nein, das geht auch nicht, da müssen wir... Das war sehr zehrend und wir waren häufiger am Rande des Wahnsinns und waren so, das kann doch nicht sein. Ja. Aber wir mussten das machen und es war dann doch eine Herausforderung, die wir angenommen haben, annehmen mussten, und ich habe das Gefühl, dass wir das auch ganz gut hinbekommen haben, so letzten Endes.
Ja, ich denke da nur an den tollen Kunstkniff, wie ihr dann den Erlöser in Anführungsstrichen dann trotzdem auf den Müll geschmissen habt, auch ohne ihn anzufassen.
Das war sogar letzten Endes dann sogar viel stärker, als hätten sie ihn geschubst.
Genau, als wenn sie es wirklich mit Berührung gemacht hätten. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Okay, aber das ist ja dann ganz gut gelaufen, ohne dass man es gemerkt hat. Das fand ich ja auch beeindruckend, dass ich wirklich nicht viel von den Abstandsgeboten im Film mitbekommen habe. Und offensichtlich wart ihr aber trotzdem personenmäßig immer beschränkt. Wie haben wir das denn hingekriegt, dass das keiner merkt?
Also ich glaube, der erste Teil war die Organisation. Und da geht mein großer, großer Dank an unseren Regieassistenten Ruben Müller und auch an unsere Produktionsleiterin Jule Klemm, die wahnsinnig toll im Vorfeld organisiert haben. Wann kommt wer an? Wann zieht sich wer um? Wo hält sich wer auf? Das war unglaublich toll organisiert. Und dann haben wir natürlich so die Szenen angedacht. Wir konnten ja auch nicht proben. Wir haben denen das Drehbuch geschickt und sind dann quasi, haben uns getroffen und haben dann direkt gedreht, ohne zu proben. Und haben die Szenen aber so aufgeteilt, dass nur 4 bis 5 Menschen zeitgleich am Set drehen.
Okay.
Und es gibt so eine Szene, die im Film so aussieht, als wäre das ganze Ensemble da, zugegen gewesen.
Ja, genau.
Das ist ein Trick.
Das ist ein Trick.
Genau.
Okay.
Ja, da haben wir mit Splitscreen gearbeitet. Ah. Das heißt, wir haben die eine Hälfte am Vormittag aufgenommen und die andere Hälfte am Nachmittag und haben dann die Bilder übereinander gelegt. Und so sieht das jetzt aus, als wären alle Menschen zeitgleich da gewesen.
Chapeau nochmal an das Schnittteam. Also... Das ist echt unglaublich, was da für eine Arbeit geleistet wurde.
Ja, und das in der kurzen Zeit zwischen März und Mai, glaube ich. Ne? Der Lockdown war. Und alles musste umgeworfen werden.
Dann interessiert mich natürlich auch, Ihr hattet ja sehr ein sehr na, wie sagt man, ein sehr diverses Ensemble, ältere Behinderte und Profis und Nicht-Profis, ne? So ist das aufgeteilt gewesen.
Noch ein bisschen mehr.
Noch
es
ein
gab
bisschen
auch
mehr.
Migrantische Hintergründe,
ja, genau.
Es gab auch genderqueere Hintergründe.
So richtig, ja.
Genau.
Gab es da unter anderem Leute in dem Ensemble, die auch die
ja.
ihr besonders schützen musstet?
Ja. Also zum einen die Menschen mit Behinderung. Die mussten natürlich deswegen vor allen Dingen auch mehr geschützt werden, weil die ja häufig in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren und da ja doch ein Infektionsrisiko doch erhöht war. Gott sei Dank keine Vorerkrankungen bei den Menschen mit Behinderungen. Wir hatten auch, wie du gerade schon gesagt hast, ältere Ensemblemitglieder und da mussten wir natürlich total darauf achten, dass die möglichst alleine mit uns arbeiten. Wir haben bei eine Person, eine von diesen zwei älteren Frauen, haben wir alleine vor die Kamera gestellt, haben dann auch das Drehbuch dahingehend umgearbeitet. Und die andere haben wir mit einer anderen Person noch in den Raum gestellt, in diesem großen Raum. Und zwar das, ja, natürlich war uns das wahnsinnig wichtig, dass die sich auch wohlfühlen und dass die sich sicher fühlen.
Ja, klar. Sonst wären die ja wahrscheinlich abgesprungen.
Ja, oder hätten, ja, oder allein sich unwohl fühlen vor der Kamera, das sieht man.
Das sieht man, ja.
Hattest du da irgendwie so ein bisschen Angst, auch dich anzustecken, oder warst du da eher locker drauf?
Ich war zuallererst sehr, sehr begeistert von der Organisation. Wir hatten wirklich viele super coole und engagierte Leute im Team, die sich sehr gründlich damit auseinandergesetzt haben und für unsere und für ihre Sicherheit gesorgt haben. Von daher hatte ich jetzt nicht direkt sofort Angst, mich dort anzustecken. Allerdings wohne ich mit meiner Mutter zusammen zurzeit und sie gehört zu den Risikopatientinnen. Und da war schon meine Sorge so ein bisschen, dass da vielleicht doch irgendwie was schief gehen könnte. Das war schon ein bisschen im Hintergrund bei mir, aber es hat mich nicht sehr in meiner Arbeit dort beeinflusst.
Okay, deine Denke war so ein bisschen frei, trotz der Einschränkungen.
Genau.
Du konntest dich als Schauspielerin gut entfalten.
Großer Raum, hast du gesagt. Wo habt ihr das Ganze produziert?
Wir haben gedreht in Barnes Crossing, in der Wachsfabrik in Rodenkirchen.
Ja.
Tolle Räumlichkeiten, riesengroßer, schwarzer Bühnenraum, dann noch ein zweiter Raum, wo wir geprobt haben, wo die Choreografien eingeprobt wurden. Das war toll, dass die uns so unterstützt haben in dieser Zeit, dass wir dann auch länger drin sein konnten, als wir ursprünglich geplant hatten. Und die Kommunikation war immer sehr einfach mit denen und sehr unmittelbar. Das war schön.
Proben, du hattest gesagt, so richtig proben konntet ihr nicht. Jetzt hast du gerade aber gesagt, irgendwie habt ihr die Choreografien doch eingeprobt.
Genau, also die Choreografien mussten eingeprobt werden,
ja,
weil die in dem Film sicher sein sollten. Da haben wir uns zweimal oder dreimal vorher getroffen, haben den Ensemblemitgliedern so Tutorials zugeschickt, wie sie die einzustudieren haben, haben uns dann unmittelbar vor dem Dreh getroffen, um das dann nochmal in Anwesenheit zu machen. Auch da wieder geteilte Gruppen, sodass nicht allzu viele in einem Raum sind. Und dann haben wir das am Tag drauf gedreht. Die Szenen selber haben wir nicht geprobt. Die Szenen haben wir gestellt oder wir haben den SpielerInnen die Situation erklärt und haben größtenteils dann improvisieren lassen.
Ah ja, also grobe Anweisungen und die Umsetzung lag dann größtenteils bei den Ensemblemitgliedern.
Genau, und dann haben wir natürlich dann gearbeitet
Feedback
daran, ne?
Genau.
Mehrmals aufgenommen mit Feedback und haben dann natürlich dran gearbeitet. Das ist jetzt alles nicht roh, sondern das ist schon, da ist schon ein Zugriff drauf entstanden. Das war uns auch wichtig natürlich.
Ja,
also. Auch, dass die sich sicher fühlen, dass die einen Ort haben, wo sie was ausprobieren können, was angenommen wird, was aber dann natürlich auch moduliert wird. Ganz häufig war das aber auch so, und das ist der Großartigkeit dieses Casts zu schulden, dass wir gar nicht mehr als ein, zweimal drehen mussten, also einen Take wiederholen mussten, weil das einfach von vornherein wahnsinnig gut funktioniert hat. Weil wir es geschafft haben, so eine Vision zu kreieren, eine Vision des Drehbuchs oder des Films, die relativ schnell geteilt wurde von den Ensemblemitgliedern. Ganz schön.
Super, also keine Widerstände sozusagen innerhalb des Ensembles.
Nein, gar nicht. Nee, das war total harmonisch und positiv. Wir haben uns sehr wohl gefühlt mit dem Ensemble. Das, was wir Feedback bekommen haben, war, dass das Ensemble sich wohl gefühlt hat mit uns. Natürlich gibt es immer Sachen, die man irgendwie anders machen kann und besser machen kann. Aber tatsächlich ist der Großteil der Dinge, von denen ich sagen würde, das hätte ich jetzt anders gemacht, den Umständen zu schulden
bekommen. Ja,
also einfach, das heißt, die Pandemie hat uns dann natürlich einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht und auch immer wieder Striche gezogen.
Hast du da was Konkretes, was du jetzt damit ansprichst?
Ja, zum Beispiel kam ein Feedback von dem Ensemble, dass es gerne, bevor es angefangen hätte zu arbeiten, das Drehbuch gelesen hätte und da dann nochmal Ideen mit reingeworfen hätte.
Ah, okay, nochmal zusammen.
Zusammen nochmal gebrainstormt auf Basis des Drehbuchs. Das Drehbuch an sich wurde ja von uns geschrieben. Wir haben aber, bevor wir das Drehbuch geschrieben haben, das Ensemble-Material, szenisches Material generieren lassen. Über Zoom, über Skype. Die haben also zu Hause Performances gemacht und damit ganz viel Material gesammelt. Choreografien, Bilder, Vorgänge. Und auf diesen ganzen Konvolut an Material basierend haben wir dann das Drehbuch geschrieben.
Ja.
Ihr habt alleine geprobt und performt, so dass daraus ein paar Sachen aus eurer Performance in den Film eingeflossen sind.
Genau.
War das neu für dich? Wie war das für dich, alleine vor der Kamera zu performen?
Es stand ja von Anfang an fest, dass es ein Stück Entwicklung wird. Das heißt, dass das Ensemble einen großen Teil beitragen wird zu dem Endprodukt. Entschuldigung. Also ich war darauf gefasst, dass ich mich sehr viel, dass ich Input geben werde. Mhm. Darauf war ich gefasst. Allerdings war ich nicht darauf gefasst, dass ich das alleine in meiner Wohnung alles erarbeiten werde und nicht in diesem Bühnenraum. Ich habe wirklich, an den ersten Tagen hatte ich echt damit zu kämpfen, das irgendwie hier alleine für mich in meinem privaten, intimsten Raum hier zu machen, bei mir zu Hause. Und zuvor habe ich tatsächlich noch nie so intensiv von zu Hause aus gearbeitet. Ich habe zum Beispiel meine Möbel umgestellt, um für mich einen Arbeitsplatz zu schaffen, um irgendwie auch das Private von der Arbeit trennen zu können, vermeintlich.
Gut,
ja. Das hat mal besser, mal weniger besser geklappt. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr bereichernde und herausfordernde Erfahrung für mich.
Daraus lese ich, du hast dich am Ende damit auch arrangiert, dass du deinen intimen Raum zum Arbeitsraum machen musstest.
Ja, ich war dazu gezwungen, wie jeder andere aus der Produktion auch. Und alle mussten gucken, okay, wie teile ich mir meinen privaten Raum ein auf dass ich eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen kann. Und ich denke, dass, so wie ich das mitbekommen habe von dem Ensemble auch, dass es allen gut gelungen ist. Und das hat mich sehr, sehr gefreut und auch irgendwie motiviert, weil wir hatten dann auch zwischendurch Gespräche, auch mit ein paar mehr Leuten dann. Und man hat natürlich auch diese Vibes gespürt von den anderen, auch wenn das digital stattgefunden hat. Aber man konnte irgendwie ablesen, wo sie gerade stehen oder in was für einem Arbeitsprozess sie sind. Und da hat dann diese Beobachtung doch schon auch stattfinden können. Zwar nur kurz und sehr begrenzt, aber ich muss sagen, dass mir das auf jeden Fall auch weitergeholfen hat, mich nicht hier komplett alleine zu fühlen mit der Arbeit.
Du sprichst darauf an, dass andere ja per Zoom oder, ja, ich glaube, Zoom habt ihr benutzt. Also andere haben dir bei der Performance zugeschaut und Feedback gegeben, so war das.
Genau, ja. Wir hatten, das war eine unserer Hausaufgaben anhand von 10 Titeln, die aus dem ganzen Ensemble kamen, eine Performance zu kreieren mit Assoziationen, die wir selber dazu haben. Und tatsächlich ist bei mir dann eine einstündige Performance hier aus meinem Schlafzimmer entstanden.
Super. Über Rolf habe ich mitbekommen, dass du ein Gespräch mit einer Blume geführt hast. Und da bin ich neugierig geworden, worum es denn da ging.
Ich überlege mal gerade, mit welchem Titel ich das assoziiert habe. Genau, Ein Körper in Gesellschaft war mein Titel. Und ich habe mir überlegt, mit meiner Zimmerpflanze zu kommunizieren. Ich habe ein kleines Interview mit meiner Zimmerpflanze geführt, zusammen mit dem Ensemble. Also ich habe das Mikro eingeschaltet, damit das Ensemble mir Fragen stellen konnte, beziehungsweise der Pflanze die Fragen stellen konnte. Da kamen zum Beispiel Fragen auch wie, woher kommst du? Wie fühlst du dich? Möchtest du Kinder haben? An mehr kann ich mich gerade nicht erinnern.
War das eine Projektionsfläche für dein eigenes Innerstes? Oder nee. War das eine eigene Person?
Das war für mich eine eigene Person. Okay. Also meine Zimmerpflanze war absolut eine eigene Person. Und ich habe auch damit gespielt, dass ich ihre Sprache noch nicht spreche und habe mir deswegen die Fragen notiert. Antworten darauf gab es keine. Also es waren offengestellte Fragen und es war irgendwie eine total coole Erfahrung, mit einer Pflanze irgendwie zu kommunizieren, so direkt. Es gibt ja Menschen, die das täglich tun, ne? Also es gibt ja Menschen, die täglich mit ihren Pflanzen irgendwie, wenn sie sie gießen und pflegen, sprechen. Zu denen gehöre ich nicht.
Ja.
Und das war dann irgendwie so meine erste Kommunikation mit einer Pflanze.
Super. Ja, das regt ja auch oft die Fantasie an, nicht wahr?
Da
konntest du schön üben. Als Schauspielerin muss man das ja können.
Ein, zwei Ensemblemitglieder hätten gerne dann auf Basis des Drehbuchs nochmal gebrainstormt und nochmal weiterentwickelt. Das war aber nicht möglich, weil wir keine Zeit hatten.
Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Zeitlich muss das ja irgendwann fertig werden.
Ja, wenn man bedenkt, so eine Filmproduktion dauert eigentlich 1,5 bis 2 Jahre. Die haben das innerhalb von 6 Wochen gewuppt.
Das war so ein Marathon.
Ja, ja, und ich muss auch sagen, da bin ich auch sehr stolz auf das gesamte Team, dass wir das so großartig über die Bühne gebracht.
Nichtsdestotrotz hast du vieles
aus deinen Dimensionen nicht gedacht, dass das
ja von dir mit reingenommen wäre.
wenn man das jetzt richtig durchdenken und mit
aus deinem mit Leben,
dem ganzen Drumherum so proben und planen und etc. machen würde, hättet ihr das wahrscheinlich nicht gewuppt bekommen. Ja.
Genau, und ja. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wir das Drehbuch so aus dem Ärmel geschüttelt haben. Ne? Wir haben uns natürlich sehr intensiv mit dem Material und natürlich auch mit den Themen auseinandergesetzt, die wir behandeln wollten. Und innerhalb von Kimchi Boat Connection ist das Drehbuch natürlich auch durch verschiedene Lektorate gegangen. Und auch während des Drehs und auch während der Postproduktion haben wir immer einen ganz starken künstlerischen Zugriff gehabt. Deswegen können wir auch sagen, dass wir als künstlerisches Produkt hinter dem Film stehen, auch wenn der Film in einem Bruchteil einer herkömmlichen, normalen Filmproduktion entstanden ist.
Ja, was man ja, wie ich schon erwähnte, nicht wirklich merkt. Also von der Qualität her 1A. Jetzt können wir ja auch mal natürlich über den Inhalt ein bisschen reden, denn Corona hin oder her, ihr hattet ja ein Thema euch ausgesucht, das nicht ganz so leicht zu verdauen ist sozusagen und wo man sich ordentlich mit beschäftigen muss. Und das ist das Generationenmanifest. Um jetzt mal den Bogen zu Corona nochmal zu schlagen, hat dieses Thema durch Corona für euch eine neue Dimension bekommen, als ihr euch damit beschäftigt habt und dann kam die Pandemie?
Das Thema an sich war Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Mhm. Wir sind ausgegangen, da hast du recht, von dem Generationenmanifest.
Das war der Ausgangspunkt,
richtig. Genau, ja. Und haben dann darauf basierend Workshops, also Fachleute eingeladen, die uns Workshops gegeben haben zu den Themen Nachhaltigkeit, Degrowth, Postkapitalismus und Ecological Footprint. Ja, also Corona hat einen wahnsinnigen Aspekt des Systems offenbart, in dem wir leben, und zwar so, wie wir bisher gelebt haben, können wir nicht weitermachen. So, ich glaube, das ist allen Menschen außer vielleicht der Wirtschaft klar geworden. Ob und inwiefern das diese Einsicht, dass Kapitalismus in seiner bisher gelebten Form so nicht mehr tragbar ist, Einfluss auf unseren Film hat, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Wir haben das dadurch, dass wir mit den TeilnehmerInnen so gearbeitet haben, dass wir zum Beispiel die Aufgabe gegeben haben, dass sie Tagebuch schreiben sollen, und also täglich kleine Texte generiert haben zu ihrer jetzigen Situation oder der damaligen Situation unter dem Lockdown, ist das Thema natürlich total präsent. Auch im Drehbuch, wenn man diesen Filter, wenn man diese Brille aufsetzt. Und hätten wir einen Monat mehr Zeit gehabt, dann wäre das mit Sicherheit auch ein größerer Aspekt gewesen des Films. Genau, also ja, Corona hat einen Aspekt offenbart, der uns so vielleicht nicht so präsent war. Künstlerisch darauf reagieren konnten wir in Anbetracht der Zeit bedingt.
Ja, also soweit ich das so mitbekommen habe, die Ensemblemitglieder haben ja in ihren Tagebucheinträgen auch das Thema verarbeitet, ne, hast du ja gesagt. So hat man es ja, man hat ja immer aus dem Off immer auch Ausschnitte davon gehört. Wenn ich mich nicht irre, kommt das da auch dann am Rande mal vor, ne?
Liebes Tagebuch, der heutige Tag war eine Erleichterung für mich. Erst jetzt, wo ich das hier schreibe, merke ich, was für eine riesige Last sich auf meinen Schultern aufgetürmt hatte.
Während ich gerade anfange zu schreiben, fällt mir auf, dass ich vergessen habe, mich gestern bei dir zu melden.
Ich freue mich auf die erste Feier, die in unbestimmter Zeit stattfinden wird. Ich glaube, dass sie unglaublich intensiv sein wird.
Liebes Tagebuch, immer öfter gelingt es mir, schöne Dinge nicht unbedingt haben zu müssen. Ich kann mich auch einfach über ihre Schönheit freuen.
Manchmal werde ich aber dennoch schwach, will mehr und mehr und mehr. Ein Teil von mir will das. Ein Teil von mir hat nie genug und sucht.
Sucht am falschen Ort.
Sucht in der Sucht. Was suche ich?
Liebes Tagebuch. Ich weiß wenig.
Das Positive an dieser Situation sehen. Einfach die Situation so sein lassen, wie sie gerade ist. Mit dieser inneren Friedlichkeit esse ich zu Abend.
Du stellst dir viele Fragen. Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn meine Eltern in der Türkei geblieben wären?
Was wäre, wenn es keine Wohnungstüren gäbe, keine Gartenzäune und keine Grenzen?
Was wäre, wenn mein Papa Arzt wäre und meine Mutter Architektin?
Was wäre, wenn unsichtbare Care-Arbeit bezahlt werden würde?
Wenn ich als Kind ein Sparbuch gehabt hätte?
Etwas Neues?
Die Frage gebe ich jetzt einfach an dich weiter. Was wäre, wenn du als Kind ein Sparbuch gehabt hättest? Kannst du dir das vorstellen?
Ich kann mir natürlich 1000 Möglichkeiten dazu überlegen. Aber dieser erste Gedanke, der mir zu dieser Frage gekommen ist, tatsächlich in der Arbeit, war, okay, ich hätte schon längst meinen Führerschein. Okay. Das ist so das Typische, was mir als allererstes eingefallen ist.
Ja.
Ich hätte halt irgendwie einen finanziellen Starter-Pack irgendwie. Und was ja natürlich auch irgendwann aufgebraucht ist. Also es ist auch irgendwo eine Illusion. Also diese ganzen Fragen, die haben so viel in mir als Hybra auch aufgemacht und zum Reflektieren angeregt. Und das fand ich irgendwie, das wollte ich unbedingt irgendwie den ZuschauerInnen auch mitgeben. So, wir sind auf einem bestimmten Weg, jede von uns. Und was wäre aber, wenn wir irgendwo anders abgebogen wären oder andere Lebensbedingungen hätten, andere Privilegien hätten oder sie nicht hätten. Genau.
Dann wäre ja vermutlich auch was anderes aus dir geworden.
Ja, definitiv.
Ja, hättest du dir das gewünscht? Oder bist du glücklich mit dem, was du hast?
Ich bin im Moment sehr glücklich mit dem, wie ich bin. Es gibt auch Tage, wo ich es nicht bin. Aber ich denke, das ist ganz gesund, da man sich ja ständig in einem Prozess befindet. Heute kann ich sagen, dass ich glücklich bin mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin. Ja.
Uns war wichtig, dass dieser Film eine Allgemeingültigkeit besitzt.
Ja, das ist ja auch wichtig. Generationengerechtigkeit.
Das ist so ein massives Thema.
Absolut, das kann man nicht an eine Zeit binden, obwohl das natürlich jetzt gerade vielleicht besonders akut aufploppt, aber das sollte eigentlich immer das Maß aller Dinge sein, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist eben die Botschaft, die euer Film vermittelt. Es soll mehr Generationengerechtigkeit erreicht werden, richtig? Und ihr liefert dazu mit dem Film so einen gewissen Ansatz. Wie sieht der aus? Also für diejenigen, die jetzt den Film nicht gesehen haben, kannst du das grob irgendwie kurz mal zusammenfassen?
Also, wir geben keine Handlungsanweisungen.
Nee, okay. Ja.
Und ich finde auch nicht, dass das die Aufgabe der Kunst ist, Handlungsanweisungen zu geben.
Sondern
was wir machen wollen, ist Fragen stellen. Wir geben keine Antworten, wir geben Fragen. Und unser Ziel ist es, dass die Fragen in den Köpfen der Zuschauenden entstehen.
Ah, okay. Mhm.
So die Fragen zu unserem System, die Fragen zu unserem Zusammenleben, zu unserer Zukunft. Natürlich zuallererst, wie möchte ich leben? In was für einer Welt möchte ich leben? Aber auch, was kann ich denn tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und daraus kann man dann vielleicht für sich selber persönlich Handlungsanweisungen ableiten. Und diesem Credo folgend ist der Film meiner Meinung nach, und meine Meinung gilt aber genauso neben jeden anderen Meinungen und neben jeden anderen Auffassungen von Menschen, die diesen Film gesehen haben. Also da will ich nicht sagen, dass meine Meinung die richtige ist, nur weil ich den Film gemacht habe. Dass wir einen Zustand zeigen, einen Zustand von momentanem Zusammenleben und sowohl einen äußeren Zustand als auch einen inneren Zustand. Wir zeigen
jegliche Anpassungen
des Generationenvertrages
werden dabei durch kollektive Denk- und Arbeitsprozesse geschehen. Wir beziehen uns auf das Prinzip des
und wir zeigen,
Together
dass wir
we
eigentlich
are
alle
better. Artikel 1.1 Gesetz der Lernpflicht.
Alle ErdenbewohnerInnen verpflichten sich im stetigen Lernen, der Erweiterung des eigenen Horizontes und dem Gesetz der angewandten Information.
Alle schadhaften Handlungen wieder besseren Wissens bei Verfügbarkeit der nötigen Ressourcen und Möglichkeiten, um dieses Wissen anzuwenden, fallen unter den Anklagepunkt der Banalität des Bösen.
Bin ich einfach nur begeistert von den Bildern? Finde ich die Stimmen nervig? Finde ich die Texte nervig? Finde ich das alles überflüssig? Also,
und darauf aufbauen soll dann jeder damit
Jungen
mit dem
und
Eindruck
die
machen,
Dame
so
als Symbol.
Genau, und wenn es, wenn er nach einer halben Stunde den Film vergessen hat oder sie, dann ist das halt so.
Ja.
Und wenn er oder sie aber denkt, oh verdammt,
wir haben nicht
eigentlich
konkret
finde ich die Natur doch ganz schön und eigentlich finde ich auch, dass die Natur bewahrt werden sollte, dann geht man vielleicht mit einem anderen Blick durch die Welt und sagt sich beim nächsten Einkauf, ich nehme doch keine Plastiktüte, sondern nehme die zwei Äpfel in die Hand.
Was hat jetzt die eine Generation
Einkaufswagen, anstatt sie einzupacken? Das ist natürlich total basal und trivial, was ich da jetzt als Beispiel sage, und das soll nicht heißen, dass das die Handlungsanweisung ist, die man abzuleiten hat aus unserem Film. Aber das könnte natürlich was sein auf Basis der
Seherfahrung. Sondern dass wir alle
ein
Teil davon sind, ob jung, ob alt, ob behindert, ob nicht
behindert. Ich kann mich größtenteils mit dem Inhalt des Films identifizieren. Also wir haben das natürlich alles sehr abstrakt auch nochmal dargestellt. Und dieses Gefühl von diesem Film oder diese Gefühle, würde ich sagen, die kann ich absolut nachempfinden. Was unser Zusammenleben angeht, was die Zukunft eventuell angeht, was die unterschiedlichen Themen, die darin vorkommen, angeht, das kann ich alles sehr, sehr gut nachempfinden. Erstmal so weit.
Themen waren ja unter anderem Gerechtigkeit, Umwelt.
Genau, ganz viel war Umwelt und auch dieses Weitergeben von Leben, von dem, was man hinterlässt oder was man aufbaut. Genau, um diesen Zyklus auch, würde ich sagen, diesen Lebenszyklus und die Lebensrealitäten.
Ist die Frage aufgekommen.
Vor allem ist es uns, glaube ich, mit diesem Film gut gelungen,
so Rollen
ein Gefühl
im klassischen Sinne in
schaffen,
eurem Film.
Wo es kippen könnte.
Kannst du das an deinem Beispiel vielleicht definieren?
Eventuell.
Ja. Also
Das stimmt. Ein Gefühl hat man bekommen, man muss es selber für sich, wenn man den Film sieht, erstmal begreifen und interpretieren.
Total. Es gab ja Haltungen.
Wenn man einfach nur so schaut, stumpf, dann sieht man vielleicht nicht, was dahinter steckt.
Aber eine klassische Rolle habe ich nicht eingenommen. Habe ich
tatsächlich bekommen.
Ich habe ja auch sehr an mir selbst.
Ja, da würde ich sagen, also an mir selbst, ihr habt dieses Ziel, nah an mir selbst zum Denken anzuregen, erreicht.
Und da
habe ich den Eindruck, suggeriert der Film ja so eine Art Erlösung,
dass ich ja auch aus meiner performativen
zu haben,
Arbeit kenne,
aus der aktuellen Weltlage mit Klima, Umwelt arbeite. Etc. Du warst also, was wir alle beseitigen wollen.
Nicht ganz.
Aber wir haben natürlich keine Handlungsanweisung, das muss ich nochmal betonen.
Erfahrungen, die ich als Künstler gemacht habe.
Aber er suggeriert, es ist möglich,
Werkzeuge
die Welt zu retten. Mhm. Irgendwie. Und es gibt einen Ausweg. Wie sieht dein Ausweg aus dieser prekären Lage der Welt aus? Das ist eine sehr schwierige Frage.
Hast aber lange dran gesessen, ne, an dieser Frage.
Ja, genau.
Okay. Erstmal finde ich es spannend, dass du das so empfunden hast. Ich habe das anders empfunden. Ich habe das Ende als unfassbar offen empfunden und hatte überhaupt kein Gefühl von, okay, alles ist gerettet. Sondern es ist so, wie es ist. Und jeder bewegt sich darin und dann gibt es Wiedergeburten und Menschen verabschieden sich und aber man geht mit der Situation um. Mhm. Das Gefühl hatte ich. Und wenn du mich fragst, was mein Ausweg ist aus dieser prekären Situation, dann ist es, dass ich mich selbst hinterfrage in meinen Handlungen ganz oft. Sei es das Thema Umwelt, sei es das Thema Rassismus, sei es das Thema Sexismus, sei es das Thema Ableismus. Und ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt ein Übermensch werden und ich möchte alles richtig machen. Aber ich bin schon ein Mensch, die sich denkt, ich möchte mein Bestes geben, um ein gutes, sicheres Leben für viele Menschen gleichzeitig zu ermöglichen. Und da gehört für mich im Umgang mit Menschen Respekt dazu, Sensibilität für unterschiedliche Lebensrealitäten. Was das Thema Umwelt belangt, geht für mich damit hinein, mein Plastikverbrauch, mein Flugverhalten oder wie schade ich der Umwelt und wie mache ich es wieder gut.
Also Eigeninitiative ist dein
absolut
dein Ausweg. Wie ich darauf komme, dass eben dieser Ausweg, ich fand hier dieses Symbol der offenen Tür eben so ermutigend, dass man sieht, man
es geht weiter.
Es geht weiter.
Ja.
Und für mich sah das aus wie ein positives Signal, aber offensichtlich kann man das auch negativ deuten. Die offene Tür kann ja in verschiedene Richtungen gehen.
Ja, oder überhaupt nicht in positiv oder negativ einzuteilen. Mhm. Also da ist jedem seine eigene Fantasie überlassen.
Ja, und das ist ja der Sinn eures Films.
Das ist natürlich auch eine sehr philosophische Fragestellung. Mhm,
ja.
Was kann Kunst und was soll Kunst an sich?
Das ist, da kann man sich, glaube ich, Jahre drüber
halten. Ja. Also, wenn der Film irgendwas mit Menschen macht, auf einer emotionalen oder einer geistigen Ebene, dann freut mich das zutiefst. Wenn, wenn das nicht geschieht, dann ist das halt so.
Ja.
Das kann man nur akzeptieren.
Glaubst du, dass die Wirkung eures Films eine andere gewesen wäre auf der Bühne?
Wenn wir das Theaterprojekt gemacht hätten.
Ja, genau.
Ja, glaube ich schon, weil wir folgendermaßen arbeiten, als Kimchi Boat Connection. Wir gehen mit einem Konzept und mit Aufgaben und mit Wünschen und Hoffnungen in die Proben und wissen am Anfang nicht, was am Ende rauskommt. Das ist eine Stückentwicklung, die sich über die 6 Wochen Probenzeit zieht und erst irgendwann nach 2 Dritteln der Probenzeit entscheiden wir uns dafür, wie das Stück aussehen soll. Beim Film ist es anders. Da muss man, wenn man das Drehbuch schreibt, die Bilder im Kopf haben und von vornherein wissen, was man will. Wir haben uns für diese Vision entschieden, die wir da jetzt in den Film gebracht haben. Ich glaube, mit einer intensiven Probenzeit wären uns noch so viele andere Visionen entgegengekommen, es wäre ein komplett anderes Ding geworden, da bin ich mir sehr sicher. Und ich fände das Experiment total interessant, jetzt nochmal mit dieser Erfahrung des Films in die Theaterproduktion zu gehen, um herauszufinden, was denn mit 6 Wochen Proben alles entstehen kann.
Eine Rolle spielt für mich noch die letzte Frage,
ja,
die auch jeder zu hören bekommt. Was hast du durch die veränderten Bedingungen wegen der Corona-Pandemie gelernt?
Man weiß ja immer, das ist ein bisschen zu verallgemeinert. Ich habe für mich gelernt, dass ich für mich das zu schätzen gelernt habe, was mir durch Corona genommen wurde. Und das ist der Kontakt.
Es gibt eine physische Kontakt, Szene, der Augenkontakt. Da läuft ein
zu anderen Song Menschen, im Hintergrund. Mit anderen Menschen.
Den hat
das ein ist Ensemble eine neue,
glaube ich.
Jale. Ja.
Ja, genau.
Jale hat ein neues Vertrauen in gesungen. Theater
gesungen,
als
ja.
Kunst. Und als
da,
wichtige Institution.
Schaust du sehr beseelt.
Dadurch, dass ich halt häufig, mir Fragen
die ganze
stelle,
Zeit
ob das
mich gefragt, so das Richtige warum ist. Warum schaust du so beseelt?
Viele KünstlerInnen kommen an diesen Punkt.
Was steckt dahinter?
Leben, würde ich mal so behaupten.
Das ist sehr lustig, gehört, weil diese Szene
dadurch, dass man so mit sich selbst auch konfrontiert ist,
ohne dass wir das Lied von Jane gehört haben.
Ja. Okay.
Das heißt, in diesem Moment habe ich dieses Lied noch nie gehört.
Das
und es war einfach nur eine Anweisung.
Und ich habe jetzt gemerkt, wo es wieder möglich ist, Theater zu erleben.
Das Überraschendes, Positives passiert.
Das
war die Anweisung.
Und dann passte das einfach so
Kraft
unter den Song, dann sieht das so aus, als würde es zusammengehören.
Jetzt habe ich die Magie des Films der Szene zerstört.
Nicht durch einen Livestream.
Ja,
nicht durch einen Film.
Aber that's reality.
Der Eindruck bleibt bei
haben,
mir immer noch.
Sich in den Raum zu setzen und mit anderen Menschen eine Erfahrung zu teilen, die da live vor einem von leibhaftigen Körpern entfaltet wird, ist unvergleichlich. Auf die Produktion bezogen habe ich gelernt, dass das war natürlich auch ein Stresstest für die Company und wir haben gemerkt, dadurch, dass wir uns nicht an die Gurgel gegangen sind, dass das schon gut ist, dass wir zusammenarbeiten so, und dass das schon so seine Richtigkeit hat, dass wir uns damals für einen entschieden haben. Und das ist natürlich auch sehr schön.
Dann will ich mich bedanken bei dir.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wir waren ja gerade beim Schluss. Am Schluss landet der Messias auf dem Müll und jetzt mache ich den Schluss dieser Podcast-Folge. Perfekt.
Ja, ich greife nach jedem Strohhalm, um irgendwie Fluss hier reinzukriegen. Ja. So, jetzt bist du gespannt auf die letzte Frage. Und die letzte Frage lautet Moment ganz im einfach, Film was hast dich. Du durch die veränderten Bedingungen, mein durch die Corona-Pandemie gelernt?
Ich glaube, ich fand die was Szene, ich gelernt, wo wie man Sonja ja aus der Erde rauskommt am bewegendsten. Ja, mich also am meisten, glaube ich, so medizinisch tief berührt.
Ja, sie kam ja direkt, ziemlich direkt am Anfang gelernt. Raus. Ne?
Also, genau.
Ja. Und später dann der Junge,
Den Bühneraum,
ich nenne ihn immer Heilsbringer. Ich weiß nicht, ob das das trifft.
Und er mir aber
er wirkte schon wie ein Messias.
Der schon ein bisschen
vorher nicht so erwartet.
Und beim Drehen
ich so, oder ich hätte beim nicht Arbeiten, gedacht,
dass mein emotionaler Moment ein Bühnenraum so viel bedeutet, war die Szene mit Kiki, was wäre wenn.
Ich habe gelernt.
Ja, cool. Ja, das stimmt. Ja. Das hat mich auch ziemlich beeindruckt beim Hören.
Sensibler für andere Menschen zu sein. Ich glaube, das sind so die Dinge, die mir als erstes einfallen. Und wenn ich jetzt noch länger Zeit hätte, könnte ich dir noch ganz viele andere Dinge nennen.
Was nimmst du denn Positives aus der Zeit mit?
Positives nehme ich mit, dass ich als Freiberuflerin oder freischaffende Künstlerin sowieso in einem existenziellen Risiko lebe und so eine Pandemie noch stärker daran rüttelt, aber irgendwie zu einer Gelassenheit zu kommen, trotz all dem. Und die Hoffnung nicht aufzugeben, dass ich auch in Zukunft noch meine Kunst machen kann, machen darf und von ihr leben kann.
Das ist das Wichtigste. Ja, zuversichtlich bleiben. Ja. Trotz aller Widrigkeiten. Und ich glaube, das haben viele gelernt in diesen letzten Monaten. Ja, in der Regel kommt dann auch irgendwann wieder eine bessere Zeit. Das muss man sich immer vor Augen halten. Und damit ist das ein wunderschönes Schlusswort für diese Podcast-Folge.
Ja.
Und ich kann mich bedanken bei dir für diese nachdenklichen, teilweise aber auch lustigen Momente mit dir hier im Interview. Und dass ich jetzt mitbekommen habe, wie es hinter den Kulissen des Films lief bei euch.
Ich möchte mich auch bedanken. Vielen Dank, Michael, dass du mich eingeladen hast und dass ich all meine Erfahrungen mit euch teilen konnte und an die Welt da draußen, tragt bitte alle eure Masken und wascht euch weiterhin die Hände. Wir sind immer noch in einer Pandemie und gebt Acht auf euch so rum.
Das war sie, die vierte Folge unseres Podcasts Sommerblut trotz Corona. Ihr habt gehört, wie viel Konstantin und Kybra durch ihr Filmprojekt Future X Society Lab an neuen Erfahrungen gewonnen haben. Dadurch hat sich ein neues Feld für sie eröffnet. Und auch wenn Sie in Zukunft digitale Projekte oder Filmprojekte weiterhin machen wollen, freuen Sie sich doch sehr darauf, bald wieder richtiges Theater zu machen und zu erleben. In der nächsten Folge spreche ich mit Theresa Mielich und Ethel Schmidt-Wicking. Die beiden haben mitgewirkt an Damengedeck 2.0, einer virtuellen Zeitreise durch die Residenz am Dom. Da erfahrt ihr, wie die ältere Generation mit den digitalen Medien umgeht und wie die Corona-Zeit für sie war.
Sommerblut trotz Corona. Der Podcast zum Sommerblut Kulturfestival 2020 von und mit Michael Hartke.